Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Michael Völkner und Stefan Bösner.
Guten Morgen, Michael.
Moin, Stefan.
Heute machen wir mal was Besonderes.
Na toll.
Ja, genau. Und zwar, ich habe in meinem vorletzten Notdienst, das ist jetzt einen guten Monat her, innerhalb von gut 2 Stunden 3 Patienten mit Dyspnoe gesehen, mit Luftnot.
Super.
Und das Interessante war auch, alles 3 waren Frauen.
Okay.
Und alle 3 waren über 80 Jahre alt. Also das war mein Dyspnoe-Samstag.
Okay.
Und da habe ich mir natürlich schon, als ich noch im Auto saß, nach dem 3. Fall gedacht, boah, das ist mal was für eine Sonderfolge.
Die und Triplizität der Fälle quasi.
Genau. Und ja, und ich möchte mit dir mir gedacht, wir werden auf die einzelnen Fälle eingehen, vielleicht ein bisschen knapper als sonst, weil die diesen sich per se jetzt auch relativ schnell lösen. Aber ich möchte dir dann auch nochmal so zusammenfügen praktisch, um ein bisschen übergeordneter das Leitsymptom Dyspnoe bei älteren Menschen einfach zu diskutieren. Und das ist aber jetzt auch schon mal vorab meine Eingangsfrage. Du bist ja auch erfahrener Notarzt, also resonier doch einfach mal ein bisschen, was für dich plausible, weniger plausible Differentialdiagnosen sind, erstmal für diese Alterskategorie. Du kannst auch gerne darauf eingehen, ob überhaupt die Tatsache Frau oder Mann für dich eine Rolle spielt bei deinen Überlegungen und das eben verknüpfen mit dem Leitsymptom Dyspnoe. Ring frei für dich.
Super. Ich versuche mir gerade eine Folie zu vergegenwärtigen, die wir im ersten Semester verwenden, weil wir für die Vorkliniker den Fall Dyspnoe haben. Da gibt es aus dem Deutschen Ärzteblatt irgendwo von Urzeiten mal eine Folie. Einfach, was mir hängen geblieben ist, ist, dass es natürlich darauf ankommt, wo wir sind, was Dyspnoe ist. Also Notaufnahme, Notdienst, Hausarztpraxis und Leitsymptom Dyspnoe sind 3 völlig verschiedene Paar Schuhe.
Mhm.
Und das ergibt auch vom Denken her, wenn ich das versuche, mal eine Ebene höher zu sehen, vom Denken her einen unterschiedlichen Ansatz. Also wenn ich es richtig erinnere, ist Notaufnahme, Dyspnoe, da ist irgendwo Pneumonie relativ weit vorne, Herzinfarkt weit vorne, Herzinsuffizienz weit vorne unter den Top 3. Und in der hausärztlichen Praxis waren es der Infekt der oberen Luftwege, ich überlege gerade, was noch häufig war, Asthma, COPD, irgendwann später dann Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, ziemlich selten. Also wir haben einfach einen völlig unterschiedlichen Prävalenzbereich, je nachdem, wo wir sind.
Genau. Jetzt hast du Notaufnahme und Praxis genannt. Jetzt haben wir so den ABD.
Genau, jetzt haben wir so
der
das dazwischen.
Ist so ein bisschen, wenn man so will. Also ich muss auch nochmal sagen, ABD-Fahrdienst macht, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied zu Sitzdienst. Also da müsste man sogar nochmal differenzieren. Ich mache nur Fahrdienst, weil ich das interessanter finde, weil da die Fälle ein bisschen kniffliger und schwieriger sind. Also die waren alle 3 im Fahrdienst. Normalerweise kommen auch, wenn die Leute triagiert werden, mutet man das dem Patienten eigentlich nicht zu. Mit Dyspnoe dann noch irgendwo sich anzustellen in der Notdienstzentrale auf der Warteliste. Von daher würdest du den dann vielleicht ein bisschen näher an die Notaufnahme rücken?
Genau, ich würde das vom Fahrdienst her eher ein bisschen höher an die Notaufnahme rücken, wenn jemand gleich im Prinzip sagt, sein Leitsymptom ist Luftnot und eben nicht sein Leitsymptom ist Husten, Schnupfen, Heiserkeit und ich habe auch ein bisschen Luftnot. Das ist ja ein Unterschied, ob jemand sich gleich vorstellt mit sagt, ich kriege keine Luft oder eben nicht.
Genau. Gut, dann gehen wir doch mal in die Fälle rein. Fall Nummer 1.
Du hast noch gefragt, Mann und Frau, ob das einen Unterschied für mich
gerne.
Macht.
Ja.
Ich muss erst mal sagen, nee. Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst. Deswegen bin ich gespannt, ob du auf was hinaus willst.
Nein, ich will auf nichts hinaus. Kann ich schon mal vorab für unsere Hörerinnen und Hörer auch sagen. Aber es ist ja trotzdem wichtig. Ich meine, wir haben andere Leitsymptome, wo wir manchmal doch sehr stark auf diesen Unterschied auch eingehen, weil der diagnostisch einem weiterhilft. Aber wir müssen ja genauso wissen, wir bekommen ja die Informationen. Und diagnostisches Resonieren ist ja, wenn du willst, auch ein hochkomplexer Filterprozess. Ja, du hast eben gefiltert nach dem Setting, was total Sinn macht bei dem Leitsymptom Dyspnoe. Männlich, weiblich wüsste ich jetzt auch erstmal nicht, da gravierende Unterschiede in der zugrunde liegenden Epidemiologie. Das mag vielleicht für manche seltene Erkrankungen zutreffen, aber für die häufigen Sachen, die du genannt hast, nicht. Also wenn dann höchstens vielleicht noch männlich, weiblich in Verbindung mit dem Alter, bei jetzt zum Beispiel bei koronarer Gefäßerkrankung, die auch Dyspnoe machen kann, einfach weil die bei Frauen in der Regel sich im Durchschnitt 10 Jahre später manifestiert. Ja. Ne? Dann wäre das aber wirklich in Kombi mit dem Alter, da macht es einen Unterschied an männlich und weiblich.
Genau, und eben da wird es gerade ja auch diskutiert, wie ist es Dyspnoe als Symptom des Coronarsyndroms. was dann aber eben für, ich sage jetzt mal, Fahrdienst vielleicht, Hausarztpraxis, wie gesagt, eher selten oder untergeordnet ist.
Okay, jetzt legen wir mal los. Und wir machen das, da wir ja schon resoniert haben. Ich schildere dir jetzt die Fälle einfach schon mal relativ komplett. Mhm. Und du kannst dann einfach so deine Gedanken dazu sagen. Also Patientin Nummer 1, Jahrgang 36. Wir gehen jetzt gar nicht ein, 80, wie viel plus die waren. Alle als über 80 kategorisiert. Das war in einem Altenheim. Das war auch eine Patientin, die von Geburt an geistig beeinträchtigt waren, deshalb da lebt. Da berichteten die Pflegekräfte, dass die seit dem Vortag zunehmende Luftnot hatte und auch Beinödeme neu entwickelt hätte, die so nicht vorher bekannt waren. Von den Vordiagnosen war zumindest eine Herzinsuffizienzdiagnose nicht genannt. In den Unterlagen zu finden, was jetzt erstmal auch nichts bedeutet, das kann ja mal vergessen sein, aber die waren nicht klar da. Fieber wurde nicht genannt, das hatten die gemessen. Von der Untersuchung her hatte die Patientin jetzt keine Ruhedyspnoe, die hatte eine leichte Tachypnoe mit ungefähr 23 pro Minute. Die Sauerstoffsättigung, die war mittelgradig reduziert auf 91%. Die Patientin hatte Beinödeme beidseits. Das Herz, das war rhythmisch, jetzt nicht tachykardisch, die hatte ungefähr 80 pro Minute. Blutdruck war 113/80 und der Auskultationsbefund, da war die Lunge, hatte rechtsseitige, aber eher ja feinblasige Rasselgeräusche. So, das war mal so der Aufnahmestatus. Und jetzt kannst du mal überlegen, so welche von deinen genannten Diagnosen in der Altersgruppe jetzt für dich da so im Raum steht.
Also kombinieren wir mal die beiden Symptome Bein und Luft.
Ja.
Dann bleiben für mich zwei große Geschichten. Entweder das Problem, dass erst das Bein und dann die Luft war, also die Lungenembolie nach Beinvenenthrombose. Unwahrscheinlich bei beidseitigen Beinödemen.
Sehr unwahrscheinlich.
Deswegen bleibt eigentlich als Leitgedanke bei mir die Herzinsuffizienz mit eben einem Pumpversagen, das heißt ein Rückstau in Lunge und in großen Kreislauf, dementsprechend schwerkraftfolgend in den Beinen vor allen Dingen. Niereninsuffizienz könnte es noch sein, tatsächlich auch das kann ein Überangebot an Wasser haben, das sich dann letztendlich irgendwo abstaut, auch wieder Beine oder Lunge. Das wären so die beiden, also Insuffizienz des Pumpens, entweder wegen zu hohem Flüssigkeitsangebot oder wegen Pumpversagen.
Genau, jetzt frage ich dich aber gegen und ich meine, das wäre auch so meine Lieblingsantwort gewesen, aber jetzt kann ich dir ja entgegnen. Ja, aber typischerweise hast du bei der Herzinsuffizienz eigentlich eher mittelblasige Rasselgeräusche, die sind auch eher über beiden Lungen und die waren jetzt feinblasiger und nur über der rechten. Ist das für dich ein Argument oder sagst du, nö, das beeindruckt mich jetzt nicht, das kann sich auch nur einseitig äußern?
Es ist ein Argument. Tatsächlich, wobei ich jetzt neulich auch jemand hatte mit einem einseitigen Erguss tatsächlich sogar, der auch auf eine Herzinsuffizienz zurückzuführen ist.
Ja.
Deswegen muss ich es relativieren. Also ja, im Lehrbuch würde ich sagen, beidseits schön basal Rasselgeräusche. In Realität mal so, mal so.
Gut, okay. Bei einer Sauerstoffsättigung von 91% ist das eine Patientin, die du eher ins Krankenhaus schicken würdest? Oder kannst du sagen, nö, kann man jetzt schon gut ambulant lassen?
Also Jahrgang 36, da reden wir von einer 89-jährigen Patientin, zumindest Stand Aufnahmetag. Ja. Das heißt, ich muss es mit ihr tatsächlich abwägen, was sie noch will oder nicht. Prinzipiell ist das jemand, wo ich sage, Richtung 90 wird es langsam schwierig, wenn jetzt nicht bekannt ist, schwere Raucher, schwere Raucherin, COPD und sowieso eine Grundsättigung von 91, dann wäre ich da entspannter. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen und postulieren, die hat sonst nichts, was eigentlich die Atmung beeinträchtigt, das heißt, wir denken normalerweise eine Sättigung um, was weiß ich, zwischen 98 und 95, jetzt ist sie Richtung 90, ist zumindest für mich die Grenze, die 90.
Die Grenze, genau. Ging mir genauso. Ich kann ja auflösen, wie ich gemacht habe. Ich hatte genau die gleichen Gedanken und das Pflegepersonal und auch Betreuer haben gesagt, wenn irgendwie möglich, nicht ins Krankenhaus. Weil bei jemandem, du konntest mit der Patientin eben nicht, weil die ganz beeinträchtigt war, direkt diskutieren. Von daher haben die gesagt, der letzte Krankenhausaufenthalt war absolut traumatisch. Die war da völlig in dieser fremden Umgebung, völlig dekompensiert. Und das nehmen wir ja auch mit rein und letztendlich auch in unser Resonieren mit rein. Und für mich war das halt ähnlich, weil die diese Einseitigkeit und auch die Art der Rasselgeräusche, zumindest gedacht, theoretisch kann da auch eine Pneumonie trotzdem noch mit im Raum stehen, auch ohne Fieber, ja, aber die anderen Symptome eben auch erklären würde. Und ich bin sehr pragmatisch vorgegangen. Ich habe sie sowohl für eine Herzinsuffizienz mit dem Diuretikum behandelt, wie auch ein Antibiotikum für eine Pneumonie gegeben, habe trotzdem Einweisungspapiere fertig gemacht und habe genaue Vorkehrungen getroffen, was im Verlauf kontrolliert werden soll. Und das ist, hoffentlich hat das damit geklappt. Ich habe zumindest in dem Dienst da nichts mehr gehört. Ich habe gesagt, die können mich, wenn das schlimmer wird, jederzeit auch wieder anrufen. Dann komme ich nochmal vorbei.
Was ich noch als offenen Punkt hätte in der Fragestellung, ist dann nämlich das, was du mit der Pneumonie jetzt erwähnst. Herzinsuffizienz, habe ich zumindest mal gelernt, ist ja ein Symptom und keine Diagnose.
Genau.
Das heißt, ich muss auch irgendwo überlegen, warum auf einmal, wenn die jetzt keine langjährige hypertensive Herzkrankheit hat, was ja häufig wäre, wenn die keine plötzliche Rhythmusstörung hat, was auch eine mögliche Sache wäre, wo du aber sagtest, Rhythmus ist normal.
Noch keine Thoraxschmerzen da, also alles sehr unwahrscheinlich. Na, natürlich, das kann ein Ausdruck natürlich von einem akuten myokardialen Ereignis auch war. Da muss man auch sagen, da kommen wir dann jetzt irgendwo im Altenheim auch in unsere Grenzen mit dem Diagnostizieren. Also wenn man das wissen will, muss man die Patienten ins Krankenhaus einweisen. Auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, das wäre eindeutig ansonsten im anderen Setting Fall, wo man auf jeden Fall eine Krankenhauseinweisung anbietet. Es gibt halt diese Fälle, wo das eben nicht gewünscht wird und da müssen wir halt pragmatisch handeln.
Genau.
Gut, next Fall. Das ist gerade mal ein Jahr jünger, Jahrgang, oder doch ein bisschen mehr jünger, Jahrgang 40, also vier Jahre jünger. Das war nicht in einem Altenheim, sondern daheim. Das war aber eine Patientin mit 24-Stunden-Pflege. Die hatte eine Trachealkanüle, war eine multimorbide Patientin. Und die hatte, ich hatte mit den Pflegediensten, bei so einem Fall rufe ich auch immer vorher noch mal kurz an, die hatte immer wieder über kurze Episoden von Atemnot geklagt, die jetzt nicht länger angehalten haben. Die Pflege war da jetzt insofern auch nicht so beunruhigt, weil die hatten da die Sauerstoffsättigung natürlich auch immer praktisch gemessen. Ja, der Patientin hat regelmäßiger Sauerstoff bekommen und die hatte, die war gut, die war zwischen 96 und 98% geschwankt. Die hatten letztendlich angerufen, weil die so grünes Sekret in der Trachealkanüle hatte und hatte halt schon mal eine Pneumonie gehabt und die wollten jetzt mehr so, dass ich halt checke, ob da nicht auch wirklich wieder eine Pneumonie vorliegen kann. Was die Pflege auch noch ein bisschen beunruhigt hatte, dass da so ein bisschen ein Pulsanstieg war von dem Vortrag auf 110 pro Minute. Von der Untersuchung her war da auch das Herz rhythmisch, es lagen in dem Fall keine Beinödeme vor, auch keine Ruhedyspnoe. Und diese Patientin hatte jetzt einen anderen Auskultationsbefund im Vergleich zu dem anderen Fall, den ich eben geschildert hatte. Also sie hatte wirklich beidseits raue Atemgeräusche, teilweise auch obstruktiv, also mit dem obstruktiven Kiemen. Es gab aber keinerlei feinblasige Atemgeräusche. Die Temperatur war auch mit 36,2 normal. Was wäre da deine Einschätzung?
Mich hätte tatsächlich, das hast du schon beantwortet, erstmal interessiert Trachealkanüle. Wann ist die gewechselt worden, beziehungsweise ist die mal abgesaugt worden? Ist
das
einfach
gemacht,
da Schmodder drin?
Mhm.
Das würde ja diese dyspnoe Symptomatik erklären. Du hast dann gesagt, sie hat eben grünes Sekret, das heißt, dass immer mal wieder Sekret an der Trachealkanüle hängt. Ich würde jetzt hier erstmal denken Richtung Bronchitis, wenn du es schon so beschreibst, eben mit Obstruktion, mit beidseitigem, womöglichem bronchialem, fortgeleitetem Atemgeräusch, hätte ich jetzt eher an eine Bronchitis gedacht. Vermehrter Auswurf, deswegen immer mal wieder Obstruktion, deswegen immer mal wieder Dyspnoe.
Genau, also so hatte ich das auch eingeschätzt. In dem Fall auch, also habe ich keinen Anhalt bei der guten Sauerstoffsättigung für eine Krankenhauseinweisung gesehen, die auch wirklich nicht gewünscht war. Den Pulsanstieg konnte ich mir einfach auch so erklären durch den Infekt. Und ich habe ja in dem Fall wirklich eine kurzfristige Prednisolon Stoßtherapie gegeben und habe aber, weil da einfach schon mal auch eine Pneumonie in der Vorgeschichte war, habe ein Standby-Rezept gemacht über ein Antibiotikum. Der Pflegedienst war da ja auch gut informiert, also falls die Symptome sich darunter verschlimmern, dass sie eben dann nochmal einen Arzt hinzuziehen oder auch selber mit dem Antibiotikum anfangen können, was wir jetzt so normal bei einer Bronchitis natürlich nicht geben würden. Also das wäre nur unter dem Hintergedanke, dass eine Bronchitis sicher auch in eine Pneumonie übergehen kann. Gut, dritter Fall war dann gleich kurz danach. Jetzt sind wir wieder zurück bei Jahrgang 36.
Okay.
Also wir jumpen wieder von 85 zu 89 Jahren. Und den habe ich insofern noch in Erinnerung, weil da wirklich auch vorher doch, glaube ich, einige Dinge echt schiefgelaufen waren. Das war eine Patientin, die laut den Angehörigen eine massive Ruhedyspnoe schon seit 2 Tagen bestimmt hatten. Okay. Und die Angehörigen hatten sogar die 112 schon angerufen und haben aber gesagt, nö, die schicken da jetzt niemanden, die sollen es beim Notdienst probieren. Dann haben sie am Vortag bei dem ärztlichen Notdienst so lange in der Warteschleife gehangen, dass sie einfach aufgegeben haben.
Okay.
Und dann erstmal abgewartet haben und dann am nächsten Tag hat es halt geklappt. Dann bin dann ich gekommen. Und dass die Patientin, ich habe mir da gar nicht so eine detaillierte Vorgeschichte aufgeschrieben, weil das in meinen Augen doch eher ein Notfall war. Also die saß wirklich auch schon in dem Bett mit zumindest mit halb erhobenen Oberkörper. Die hatte eine Orthopnoe, eine massive Ruhedyspnoe, eine Tachypnoe. Die Lunge war beidseits mit Rasselgeräuschen mittelblasig in den Unter- und Mittelfeldern. Die Sauerstoffsättigung 73%.
Okay.
Der Blutdruck 100 zu 70, Puls 120 pro Minute. Das hat mir erstmal gereicht, um da handlungsorientiert eine Diagnose zu stellen. Also wie geht's dir damit mit diesen Daten?
Ja, also auch hier die Frage 89, ist mein Chef im Ring, was will man noch? Aber hier wäre, wenn jetzt nicht der Auftrag an mich ist, tun Sie bitte überhaupt nichts, was Richtung Krankenhaus riecht. Dann wäre das was, wo ich sage, Moment, das ist was, da rufen wir jetzt bitte einen Wagen mit Sondersignal und weisen erstmal ein.
Genau, aber das ist ja wichtig, ne? Weil oft, darum finde ich auch toll, dass du das erwähnst, oft machen wir ja dann trotzdem gleich reflexmäßig Dinge, die vielleicht Patienten gar nicht wollen. Also ich habe da trotz dem Notfall gesagt, gut, auf der anderen Seite, das geht jetzt schon 2 Tage, also die 5 Minuten haben wir jetzt auch noch. Ja? Und
genau.
Habe dann wirklich mit der Patientin langsam geredet, habe auch versucht, ob sie mich trotz ihrer wirklich desolaten Lage noch verstehen kann. Und ich hatte schon den Eindruck, das Ganze auch wurde von den Angehörigen auch unterstützt, dass sie sehr wohl auch nochmal ins Krankenhaus gehen würde. Sonst die Alternative wäre ja dann wirklich eine palliative Situation gewesen, wo man dann auch dementsprechend unterstützt hätte. Und ich habe dann wirklich eben mit der Verdachts- oder Arbeitsdiagnose akutes Lungenödem dann auch Notärztin hinzugezogen, habe noch so lange gewartet, einen Zugang gelegt und dann entsprechende Übergabe gemacht und die ging ins Krankenhaus, die Patientin. Gut, damit hatten wir 3 Dyspnoe-Fälle in einer Session, gar nicht schlecht, oder?
Okay, spannend,
nochmal, wenn wir kurz rekapitulieren, es ist ein häufiges Leitsymptom, auf jeden Fall im Notdienst, in der Praxis nicht so häufig, auch im Winter, ich meine, wir haben viele Infekte, aber jetzt nicht, da laufend Leute mit Luftnot kommen. Und wir haben letztendlich auch doch die häufigen Diagnosen jetzt in dem Alter, die du schon vorher genannt hast, haben sich auch hier bewahrheitet. Also die Herzinsuffizienz eher vielleicht in einer chronisch moderateren Form. Dann hatten wir bei dem letzten Beispiel die Herzinsuffizienz wirklich in einer akut dekompensierten Form mit einem Lungenödem. Und wir hatten eben bei einer Patientin noch fraglich eine Pneumonie dabei, bei der anderen aber wiederum die Pneumonie als möglichen abwendbar gefährlichen Verlauf, der sich auf einer obstruktiven Bronchitis entwickeln kann. Die Diagnosen Asthma, COPD waren nicht dabei, wundert mich aber auch gar nicht so. Da sollten wir vielleicht nochmal doch 2 Takte am Ende dazu sagen. Ich mache ja diesen Clinical Reasoning-Kurs zusammen mit einem Pneumologen, der hat das mal so schön gesagt. Ich habe ihm sogar einer der Fälle auch vorgestellt und der hat dann gesagt, gut, Asthma sieht man ja kaum noch, also das Leitsymptom Dyspnoe für Asthma, weil die Leute einem mit dem Sprays alle so gut eingestellt sind. Ich muss auch sagen, bin jetzt ein bisschen älter als du, Michael, als ich früher so vor 20 Jahren Notdienste gemacht habe, war kaum ein Dienst, wo man nicht in den frühen Morgenstunden jemanden mit einem Asthmaanfall hatte. Da habe ich die letzten 10 Jahre keinen einzigen Fall mehr gehabt. Das kommt schon noch vor, aber sehr selten. Und das andere, die COPD, klar, du hast die ja auch am Anfang genannt, die spielt natürlich eine Rolle. Aber da muss man auch wieder pragmatisch sagen, die meisten Leute mit einer schweren COPD werden überhaupt nicht so alt. Also von daher, das ist auch ein Argument. Ne? Die sinkt einfach deshalb weil das doch eine deutlich eingeschränkte Lebenserwartung ist. Ja, und ich meine, diese Frauen waren auch für die durchschnittliche weibliche Lebenserwartung 4 bis 8 Jahre schon drüber. Mhm. Und da ist einfach die COPD, wieder epidemiologisch argumentiert, eine seltene Differentialdiagnose. Mhm. Man muss gute Gründe haben, die anzunehmen. Mhm. Und mit diesen salbungsvollen Worten hören wir auf für heute.
Danke.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.